Ja, das Thema ist Begrenzung und jetzt muss er das runterschrauben, weil hier meine Begrenzung ist, eine meiner Begrenzungen. Und damit ihr nicht die ganze Zeit jetzt studieren müsst, was hier passiert ist und nicht zuhören könnt, sage es gleich vorweg. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt, habe mir ein Band gerissen. Es ist eigentlich peinlich, wisst ihr, mit so... In jungen Jahren fährt man irgendwie mit 25, 30 mit dem Fahrrad, dann stürzt man und passiert vielleicht was, wahrscheinlich nicht. Ich da mit 68 aus dem Stand bin ich gefallen und habe mir ein Band gerissen. Okay, das ist eine meiner Begrenzungen. Es geht ja um Begrenzung. Und ich möchte euch heute in einen Text hineinnehmen, der mich irritiert. Und zwar irritiert er mich, weil Jesus hier wieder, er hat es so an sich, so polarisierende Dinge zu sagen. Und heute leben wir ja eigentlich in einer verrückten Welt, was jetzt gerade passiert. Und mich hat schon immer beschäftigt, wie leben wir als Christen in dieser Welt, wie sie sich jetzt gerade zeigt. Also wenn wir zurückschauen, vor 20 Jahren war 9-11 und jetzt sagt man dem 10-7 schon, was da in Israel passiert ist am 7. Oktober. Das Verrückte ist, vor 20 Jahren ging man gegen die Terroristen auf die Straße, nachher, heute geht man für die Terroristen auf die Straße. Wir leben in einer verrückten Welt. Und da gibt es noch viele andere Dinge und diese zwei Dinge, Israel und Ukraine, haben eigentlich unseren Blick weggenommen von noch so vielen Brandherden in der Welt. Und wie leben wir als Christen da drin? Und auch ich in meinem ganz kleinen Umfeld bin auch angefeindet, oft und immer wieder angefeindet. Kannst du die nächste Folie zeigen, bitte? Wir sind friedlich und harmlos unterwegs und irgendwie haben wir doch den Feind im Nacken. Wir haben den Eindruck, was passiert da hinter uns? Wie soll ich mich benehmen? Was darf ich noch sagen? Wie kann ich noch zu etwas stehen? Am besten bei mir selbst bleiben, ein bisschen Tee kochen da, aber schon brummt es im Hintergrund. Es ist nicht mehr so einfach, als Christ unterwegs zu sein. Und ich habe diesen Text in diesen Kontext versucht zu stellen. Der Text, der mich irritiert. Und ich habe den immer und immer und immer wieder gelesen in den letzten Wochen. Und heute Morgen rede ich zu mir selbst. Ich muss mir wieder einmal laut sagen, wie ich zu leben habe. Und ihr dürft mir zuhören und vielleicht noch Kaffee trinken. Ihr dürft versuchen, euch berühren zu lassen, aber sonst rede ich ja zu mir selbst. Und weil ich ja zu mir selbst rede, darf ich auch sagen, was ich will, oder? Das ist da der Vorteil. Also ich nehme euch mit in die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt gibt es einige Sätze, die Jesus gesagt hat. Und wir starten mal Matthäus 5, bei diesen zwei Versen hier: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Also das schon mal in den Kontext, wie leben in dieser irritierenden Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ich bin Salz. Salz war früher das weiße Gold. Es war wertvoller als Gold. Salz im Lateinischen, Salarium. Daher kommt unser Wort Salär. Die Beamten und die Soldaten wurden früher mit Salzrationen bezahlt. Das war das weiße Gold. Ohne Salz im Leben geht's nicht. Wir sind eigentlich das Gold in dieser Welt. Wir sind das Salär für diese Welt. Wie leben wir? Und dann einen weiteren Punkt: Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die ist hell beleuchtet. Und Jesus spricht von einer Stadt. Und das gefällt mir. Wir lesen oft die Bibel sehr individualistisch, aber es kommen immer wieder diese gemeinschaftlichen Konzepte. Es geht um eine Stadt. Und eine Stadt, wenn man diese Stadt sehen muss, muss es ja wert sein, da zu leben. Und Jesus gibt so einen Plan über die Kultur in dieser Stadt. Eigentlich macht er Stadtentwicklung. Wie können wir in dieser Stadt so leben, dass die Leute unser Gold wollen, unser weißes Gold, und dass das ein Licht ist in der, für die ganze Welt. Und so zu leben ist eben kühn. Der Titel war ja 8 Wege für mehr Kühnheit im Leben. Und jetzt ist diesen Versen ist das ganze Programm vorgelagert. Jesus zeigt jetzt das ganze Programm, wie es in einer solchen Stadt zu Licht und zu Salz kommen kann. Und sobald ihr das seht, sagt ihr, aha, es sind die sogenannten Seligpreisungen. Und wir sind damit in Matthäus 5 von Vers 3 an. Und ich habe x Übersetzungen angeschaut, habe versucht, das Griechische zu verstehen. Ich kann es nicht reden und nicht. Ich habe es nicht studiert, aber man kann so Wortstudien nachlesen. Und ich habe versucht, mal diese Seligpreisungen so auszudrücken, was sie eigentlich sagen wollen, so den Vorhang zu heben. Und wenn ich jetzt da einfach sage, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich, ist das ein wunderbarer Luthertext und der plätschert an uns herunter. Und wir kennen den ja auswendig. Darum möchte ich jetzt ein wenig das umformulieren und ich möchte auf jeden von den Einzelnen eingehen. Selig steht da am Anfang in der ersten deutschen Übersetzung. Eigentlich steht da das Wort Makarios und das heißt glücklich, glückselig, wieder ein Wort, das wir kaum kennen, Glück haben, vom Glück verwöhnt sein, bevorzugt sein, gepriesen sein oder so auf gut Deutsch, Mensch, hast du Glück. Mensch, hast du Glück, dass du arm bist. Mensch, hast du Glück, dass du leidest. Wow, das sind schon krasse Gegensätze, die Jesus da als Programm vorschreibt. Mensch, hast du Glück. Auf der linken Seite ist das, was wir im Hier und Jetzt erleben. Und auf der rechten Seite sind immer die Verheißungen dazu. Also, Glück haben die, die arm sind vor Gott. Ihnen gehört das Himmelreich. Glück haben die leiden in und an dieser heillosen Welt. Sie werden getröstet werden. Glück haben die auf Gewalt verzichten. Sie werden das Land erben. Glück haben, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie werden satt werden. Glück haben die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glück haben, die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Glück haben die Friedenmacher. Sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und Glück haben, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Ihnen gehört das Himmelreich. Also wir sind da zwischen diesen zwei Polen drin. Wenn wir jetzt, ich möchte diese Texte noch ein wenig ansehen mit der nächsten Folie, da sehen wir, der erste Satz, Glück haben, die arm sind vor Gott. Ihnen gehört das Himmelreich, in der Gegenwart geschrieben. Der letzte Satz, wieder genau das Gleiche. Die man verfolgt, ihnen gehört das Himmelreich, hier und jetzt. Sind, wenn man verfolgt wird, wenn man sich arm fühlt vor Gott, ist man Teil vom Himmelreich Gottes, hier und jetzt. Und das ist so das Sandwich. Und bei der nächsten Folie sehen wir dann die nächsten. Das in der Mitte, das ist alles in der Zukunft geschrieben. Glück haben die Leiden, die auf Gewalt verzichten, die auf Gerechtigkeit hungern. Sie werden getröstet werden, Zukunft. Sie werden das Land ererben. Wann? Wir wissen es nicht. Und das ist das unglaubliche Spannungsfeld. Will ich jetzt leiden? Wird das wirklich mal passieren mit mir? Oder lasse ich es einfach jetzt gehen? Will ich barmherzig sein, damit vielleicht mir Barmherzigkeit geschieht? Es ist Leben zwischen diesen zwei Polen. Und darum auch dieser Hintergrund. Ich habe da das Wort beschränkt rausgenommen. Das finde ich so beschränkend. Beatitude heißt eigentlich Seligpreisungen auf Englisch. Und das heißt Be und Attitude. Also, es geht um deine Haltung. Was ist unsere Haltung, damit wir eine vorbildliche Stadt sind und Salz und Licht und Salär für diese Welt sind? Und darum möchte ich eigentlich von schnell durch diese Sätze gehen. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Ich gebe euch einen kurzen Anstoß pro Satz. Ich hoffe, ihr denkt die nächste Woche mal weiter. Etwas bleibt hängen und sonst sage ich es eben nur gerade mir. Und ich möchte zu jedem von diesen Sätzen eine Tugend dazu stellen. Tugend ist eigentlich eine Haltung, die das Potenzial hat, Leben zu verändern und dem Druck dieser Welt zu begegnen. Und das ist Kühnheit. Wenn ich diese Tugenden lebe, dass mein Leben sich verändert und ich durch das die Kraft habe, dem Druck der Welt zu begegnen. Und die Welt ist vielleicht nicht da draußen, die ist vielleicht schon bei dir zu Hause, in einem schwierigen Umfeld. Wo es auch immer ist. Es geht um solchen Druck. Okay, ready? Sollen wir uns da... Oder soll ich jetzt aufhören? Okay, der erste Weg auf dem Weg zur Kühnheit ist der erste Satz. Glück haben, die arm sind vor Gott. Ihnen gehört das Himmelreich. Arm sein vor Gott heißt, ich habe keine Ahnung, wie ich seinen Standard erreichen soll. Und da ist das Wort, ich habe es extra nicht, Demut hingeschrieben. Weil das ist auch ein so abgedroschenes Wort. Es geht um Bescheidenheit. Vor Gott bescheiden sein. Und in der jüdischen Tradition ist wahre Demut, wahre Bescheidenheit, ist das Schma Israel. Das ist ein Gebet, dass die Juden zweimal jeden Tag beten. Schma oder Schema Israel. Und dazu bedecken sie ihre Augen mit der rechten Hand, damit man nicht abgelenkt wird. Wir haben ja die rechte Hand meist am Handy, oder? Und da ist da, zum, 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 da wird da durchgescannt und die Bilder und die Fotos und die Filmli und alles angeschaut. Und sie nehmen die rechte Hand, bedecken ihre Augen. Und das Schma Israel sind die ersten zwei Worte im 5. Mose, einige Verse dort. Und das heißt einfach, höre Israel. Und das höre Israel, und der Satz heißt, der Ewige ist unser Gott. Gott dürfen Sie ja kaum aussprechen. Der Ewige ist einzig oder ist der einzige Herr. Und dann sagen sie leise, gelobt sei sein Name und die Herrlichkeit seines Reiches für immer und ewig. Zweimal am Tag. Darf ich euch einladen? Sollen wir das mal probieren? Wir nehmen den Satz, höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Bedeckt eure Augen und ihr dürft zwischen den Fingern durchschauen, weil wir kennen ja diesen Satz noch nicht. Symbolisch, wir wollen uns nicht ablenken lassen jetzt und sagen gemeinsam, 1, 2, 3, höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Jetzt lade ich dich nochmals ein, dasselbe zu tun und ersetz doch das Israel mit deinem Namen. Okay, nochmals. 1, 2, 3, höre Marcel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Gelobt sei sein Name und die Herrlichkeit seines Reiches für immer und ewig. Und dann kommt diese ganze Geschichte, die sie dann auch weiter sagen. Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Die Worte, die ich dir heute befehle, seien in deinem Herzen. Schärfe sie deinen Kitz ein. Sprich davon, wenn du im Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Binde sie als Zeichen an deine Hand. Sie seien zum Schmuck zwischen deinen Augen. Darum haben sie hier diese Kästchen mit diesen Texten drin. Und schreibe sie an die Pfosten deines Hauses. Das ist Bescheidenheit nach jüdischer Tradition. Und das ist arm sein vor Gott. Das ist wahre Demut. Glück haben, die arm sind vor Gott. Oder eben, Mensch, hast du Glück, wenn du so mit Gott unterwegs bist. Ich muss öfters mal meine Hand vom Handy heben und hier hin tun. Das ist das, was ich mir vornehme. Bescheidenheit, der zweite Weg zu mehr Kühnheit. Glück haben, die leiden in und an dieser heillosen Welt. Sie werden getröstet werden. Es ist ein Leiden an der Not dieser Welt. Es ist ein Mittragen der Last Gottes an dieser Welt. Vielleicht beginnt das schon beim eigenen Leid, dass mir Leid angetan wurde, dass mir vieles Leid tut, was mir geschehen ist, was ich getan habe. Und ich leide darunter. Und Gott sagt, du wirst getröstet werden. Es ist, ich finde es noch spannend, weil da steht, du hast Glück, wenn du leidest. Punkt. Es heißt nicht, jetzt musst du das alles lösen, jetzt voll, geh dran, mach etwas, tu etwas. Nein, nur schon zugeben, ich spüre das Leid, das mir passiert ist, das ich anderen angefügt habe, das ist in dieser Welt passiert. Es ist eine Last. Hey Mensch, du bist gesegnet, wenn nur schon du dieses Leiden zulässt. Es geht um dieses Licht in der Gottesstadt und diese Betroffenheit, die uns betreffen sollte, hat mit dem zu tun. Jesus weinte über Jerusalem. Der stand da am Berg, schaute auf die Stadt und weinte. Was machen wir? Wir machen Städtereisen, schauen auf die Stadt, nehmen die Hände hervor, knipsen alles. Ist nicht schlecht. Aber spüren wir auch die Last und der geistliche Level in einem solchen Land und in einer solchen Stadt? Wenn ihr durch Horgen geht, spürt ihr etwas von dem, was Gott spürt für Horgen? Das ist das Leid, von dem Gott sagt, Mensch, hast du Glück, wenn du diese Last und diese Trauer mitträgst. Zum dritten Weg. Glück haben, die auf Gewalt verzichten. Sie werden das Land erben. Da geht es um Gewaltlosigkeit. Das ist nichts für Weiche. Also erstens mal ist ja das genau ein Gegensatz. Glück haben, die Gewalt anwenden, dann werden sie Länder haben. So läuft es doch in der Welt jetzt. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Auf Gewalt verzichten. Und eigentlich steht bei auf Gewalt verzichten das Wort bei uns übersetzt Sanftmut. Mut zu haben, sanft zu reagieren, wenn dir Gewalt angetan wird. Das braucht eine gewisse Kühnheit, dass ich das kann. Selbst, ich möchte auf die nächste Folie, Sanftmut, ich habe das gleich dreisprachig hingeschrieben, ich finde das eine so starke Definition. Sanftmut ist eine ausgeglichene, ruhige, geduldige, wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkung nicht in Zorn geraten lässt. Hey, die einen Menschen selbst bei Kränkung nicht in Zorn geraten lässt. Jetzt kann ich das Mic abstellen, nur zu mir reden. Das ist mein großes Thema. sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringt, das die anderen positiv beeinflusst. Wie reagieren wir bei Kränkung, bei Ungerechtigkeit? Gibt das ein Zorn, Groll, Wut, Aufbrausen? Kicken wir die Türen, schlagen wir auf den Tisch, werden wir laut? Was passiert? Was passiert? Irritiert dich dann das? Und bei Männern, die werden dann laut, nicht? Also macho-mäßig drohend. Aber das, Frauen können ja auch wütend sein, oder? Könnt ihr das auch? Ich habe da gerade vor 2 oder 3 Tagen im Radio war das Thema Wut. Und da hat eine Frau beschrieben, wie Frauen sind, wenn sie wütend sind. Und da habe ich ein neues Wort gelernt. Also erstens zickig, das kennen wir. Zweitens stutenbissig. Also macho-mäßig, stutenbissig, wie auch immer. Es geht darum, wie gehen wir um mit Kränkung? Was machen wir, wenn es hier macht und dann kocht das hoch und dann explodiert es? Und Gott sagt uns in diesem Vers, wenn wir auf diesen Gewaltausbruch verzichten, Mensch, bist du gesegnet. Und wenn du es nicht kannst und wenn du Probleme hast, hey, dann such dir Hilfe. Es gibt Hilfe. Es gibt sie. Wut hat viel auch mit Erwartungen zu tun. Wenn die nicht eintreffen, dann zeigt sich das Gefühl. Und dann geht es nicht darum, wie gehe ich mit meiner Wut um, sondern wie gehe ich mit meinen Erwartungen um. Was passiert da in mir drin? Also, Mensch, du hast Glück, wenn du auf Gewalt verzichtest. So nimmst du das Land ein. Das ist Gottes Gegensatz. Ready? 4. Weg. Der 4. Weg. Glück haben, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie werden satt werden. Da geht es um Gerechtigkeit, um Fairness. Und Fairness bedeutet, jede Person erhält das, was ihr eigentlich zusteht. Wir leben in der Schweiz. Wir sind Teil von einer strukturellen Ungerechtigkeit. Uns geht es sehr gut auf Kosten anderer. Das ist die strukturelle Ungerechtigkeit, in der wir hier leben. Und da etwas zu ändern, das sind so globale Systeme, das ist gar nicht so einfach. Darum geht es nur schon darum, dass wir hungern und dürsten nach mehr Gerechtigkeit. Dass wir hungern und dürsten nach mehr Fairness. Dass es anderen, dass andere wirklich auch das bekommen, was ihnen zusteht. Glücklich sind wir bereits, wenn wir nur hungern und dürsten. Das heißt noch nicht, wir müssen die ganzen Systeme ändern. Aber was wir ändern können, ist, dass wir selbst fair mit anderen umgehen. Und übrigens auch fair mit uns selbst umgehen. Ich liebe immer diesen Satz und den sage ich fast jedes Mal. Unsere Ausbildnerin hat den mal gesagt, du musst dir von dir selbst nicht alles gefallen lassen. Du darfst fair zu dir sein. Mensch, hast du Glück, wenn dir Fairness wichtig ist. 5. Weg. Glück haben die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich habe das Wort extra stehen lassen. Das kommt aus barmherzig, das ist ein althochdeutsches Wort. Das kommt aus dem Wort Misericordia. Das ist ja bekannt in Französisch, in Spanisch, da kommt das Wort vor. Und Miseri heißt eigentlich arm und Cordia heißt Herz. Ein Herz haben für Arme, für Leute, denen es nicht gut geht. Im Judentum, im Christentum und im Islam ist Barmherzigkeit die herausragende Eigenschaft und Charakterseite Gottes. In allen drei Religionen ist das so. Es ist nicht die Liebe Gottes, Es ist die Barmherzigkeit Gottes. Seid barmherzig, wie ich barmherzig bin oder wie euer Vater barmherzig ist, steht im Lukas 6. Und spannend, hier ist die erste Tugend, die jetzt eine klare Handlung erfordert. Barmherzig handeln. Es gibt, die katholische Kirche identifiziert 6 Werke der Barmherzigkeit. Und die kommen eigentlich aus einem Bibeltext, das ist Matthäus 25, 31 bis 46. In diesen Texten spricht Jesus diese alle an. Es geht um hungrige Speisen, Durstigen zu trinken zu geben, Fremde zu beherbergen, Nackte zu bekleiden, Kranke zu besuchen und zu pflegen und Gefangene zu besuchen. Das sind einfach 6 ganz einfache Werke der Barmherzigkeit. Du musst nicht alle aufs Mal tun, aber eines täte doch gut, wenn wir uns eines vornehmen, dass wir barmherziger unterwegs sind und so auch selbst Barmherzigkeit erfahren. Ja, Mensch, hast du Glück, wenn du so Anteil nimmst. Weil dann wird Gott auch bei dir Anteil nehmen. Okay, Zeit läuft. Ich habe den 6. Weg, es geht in den Endspurt. Glück haben, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Beim reinen Herz meint es nicht, dass es sind, wir müssen jetzt sündlos sein und es geht all um die verkehrten und falschen Beziehungsfantasien, die wir haben. Es geht, das meint es in diesem Kontext nicht. Sondern in diesem Kontext geht es darum, dass wir keine verdeckte Absichten haben, dass wir das sagen, was wir meinen, dass wir das meinen, was wir sagen. What you see is what you get. Du siehst mich und was ich sage, das ist alles. Du hast jetzt alles von mir. Da ist nichts zwischen den Zeilen. Und das ist eine Art des Umganges miteinander, mit reinem Herzen, aufrichtig miteinander umgehen. Nicht hier sitzen oder in einer Sitzung sein und einfach zuhören und dann irgendwo unterwegs im Bus oder auf dem Parkplatz dann über alle lästern und was die alles falsch gemacht haben. Es geht darum, da zu sein und zu sein, wie wir sind und zu sagen, was wir sind und wo wir sind und was unsere Meinung ist. Es ist die Wahrheit in Liebe. Es braucht manchmal Wahrheit, es braucht immer Liebe dazu, dass das einen guten Mix gibt. Mensch, hast du Glück, wenn du aufrichtig unterwegs bist. Du wirst Gott schauen. Hey, willst du mehr Gott sehen? Hier ist die Lösung. Der 7. Weg. Glück haben die Friedenmacher. Friedenstifter steht an Teilsorten. Sie werden Kinder Gottes genannt werden. Friedenmacher ist ein Wort im Griechischen, das kommt nur einmal vor und das kommt nur hier vor. Sonst gibt es das in der ganzen Bibel nicht. Das muss etwas ganz Zentrales auch sein, dass dieses Wort hier gebraucht wird. Es ist wieder eine Tugend, die zum Handeln aufruft. Es geht um Frieden, Frieden herbeisehnen, Frieden wünschen, Schritte zu unternehmen, dass Frieden geschehen kann, dass Versöhnung geschehen kann, auch Versöhnung fördern. Ich denke oft, da gehen jetzt viele Leute auf die Straße und halten da Plakate hoch um Frieden im Nahen Osten. Aber wie viele von denen haben auch wirklich Frieden zu Hause? Es ist einfach zu demonstrieren, dass andere endlich Frieden machen sollen. Wie viele haben selbst Frieden im Herzen? Und habe ich Frieden im Herzen? Bin ich doch irgendwo verkracht mit Leuten? Mit in der eigenen Familie, außerhalb, gibt es Leute, mit denen ich nicht mehr rede. Ich kann nicht den globalen Frieden fordern und lokal ihn nicht leben. Das ist einfach Krieg auf unterstem Niveau. Ja, vielleicht gibt es da noch Arbeit für uns. Dort, wo noch Unfrieden herrscht, Friedenmacher werden, damit wir Gottes Kinder sind. Mensch, hast du Glück, wenn du sagen kannst, ich lebe völlig versöhnt. Mit mir, mit meiner Umwelt, mit meiner Familie, mit allen. Jetzt kommen wir schon zu 8. Da steht, Glück haben, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Ihnen gehört das Himmelreich. Wir sind hier wieder im Präsens. Standhaft sein, zäh sein. Christen wirft man ja oft etwas die Schwammigkeit und Weichheit vor. Hey, wir sind aufgefordert, zäh zu sein. Hey, Christsein ist nichts für Weicheier, sorry. C.T. Studd, das ist ein Theologe, der hat von irgendwie 1880 bis 1940, 50 gelebt. Der hat um 1910 ein Büchlein geschrieben, das heißt Chocolate Soldier, Schokoladensoldaten. Und er hat gesagt, Gott ist nicht ein Schokoproduzent. Wenn wir ihm nachfolgen wollen, werden wir zu Soldaten. Aber wenn du überall allem ausweichst und wenn es heiß wird und du schmilzt weg, dann bist du ein Schokosoldat. Es tut uns gut, etwas mehr Zähigkeit zu entwickeln. Stickability ist so ein schönes Wort, das kann man gar nicht übersetzen. Das ist so wie an etwas dran kleben bleiben und ich lass nicht los. Ich bin zäh da dran, ich bin standhaft, ich halte aus, ich habe Durchhaltewillen. Heute heißt das modern Resilienz. Ich habe Widerstandskraft. Mensch, hast du Glück, bist du so zäh. Auch wenn man dich verfolgt. Ja, das sind so die 12 Wege der Kühnheit, 8 Wege der Kühnheit, sind schon 12 geworden. Sind so die 8 Wege der Kühnheit, die Pole, die Jesus da aufzählt. Okay, jetzt kann ich das alles nehmen und sagen, okay, jetzt gebe ich mir ab morgen mehr Mühe. Geht das? Das geht doch wahrscheinlich auch nicht. Weißt du, wie das geht? Es geht einfach, indem wir die Beziehung zu Jesus vertiefen. Wenn ich mit jemandem wie Jesus unterwegs bin, eng unterwegs bin, dann färbt das ab, dann werde ich mehr wie Jesus. Und dann sind das so Tugenden, die sich in mir auch entwickeln. Einigen muss ich wahrscheinlich Schritte unternehmen. Aber das Ganze ist effektiv nahe bei Jesus unterwegs zu sein. Was hält dich noch zurück? Was begrenzt dich noch? So mit Jesus zu leben. Kannst du noch die letzte zeigen? Howard Thurman war ein Theologe und war eine Person, der radikale Gewaltlosigkeit lebte, und er war eigentlich der Mentor von Leuten wie Martin Luther King und solchen Personen. Er lebte vorher und hat diese dann gefördert. Er sagt, frag dich nicht, was es braucht, und dir dann Mühe zu geben, dass du lebendig aussiehst, sondern was die Welt braucht, sind Menschen, die lebendig sind. Was macht dich lebendig? Und ich lade dich einfach ein, näher zu Jesus zu kommen. Das ist der Schritt, den du jetzt tun kannst. Vielleicht das erste Mal, vielleicht wieder, vielleicht täglich neu, das einüben zu wollen. Wenn du einen guten Freund, gute Freundin, Lebenspartner hast, Lebenspartnerin, die Person gern hast, will man zusammen sein. Und man arrangiert die Agenda, dass das passiert, dass man gerne zusammen ist und dass man mit Jesus Zeit verbringt. Vielleicht sagst du, ja, das funktioniert bei mir nicht mit diesem Jesus. Komme ich nicht in diese Beziehung rein. Dann mach's doch wie in Indien. Da gibt es doch die arrangierten Ehen. Da kommen halt zwei zusammen, die eigentlich zusammengehören, die jetzt Zeit investieren, dass Liebe wachsen darf. Und das geschieht. Liebe ist kein Gefühl oder nicht nur. Liebe ist auch eine Entscheidung. und sich zu entscheiden, Jesus zu lieben, mit ihm unterwegs sein zu wollen und einfach das abfärben lassen, diese Tugenden, die er da so vorlebt. Und dass mir das zu mehr Kühnheit in meinem eigenen Leben verhilft. Hey, das lohnt sich doch.